Ein Mann verschwindet spurlos. Seine Frau sucht verzweifelt nach Antworten. Doch alles, was man findet, wirft mehr Fragen auf. Ein offenes Fenster. Kleidung, die zurückgelassen wurde. Und ein Ort, an dem man besser nicht auffällt. Für Sherlock Holmes ist schnell klar, dieser Fall handelt nicht vom Verschwinden eines Menschen, sondern von dem Leben, das er vielleicht geführt hat. Los geht's mit der heutigen Geschichte, der Mann mit der schiefen Lippe. Noch ein kurzer Hinweis vorab. In dieser Episode kommen neben menschlichen Stimmen auch synthetisch erzeugte Sprecherstimmen zum Einsatz.
Wenn ich heute auf meine Jahre an der Seite von Sherlock Holmes zurückblicke, erinnere ich mich an viele Verbrechen. Doch nur wenige Fälle haben mir so deutlich vor Augen geführt, wie nah Würde und Verfall beieinander liegen können. Einer davon führte mich zurück in das Jahr 1889. London erschien mir damals vertraut und zugleich trügerisch. Ich glaubte, die dunklen Seiten dieser Stadt zu kennen. Das Elend, die Armut, das langsame Verschwinden von Menschen in ihren Gassen und Hinterzimmern. Als Arzt und als jemand, der Sherlock Holmes mehr als einmal in die Schatten Londons begleitet hatte, war mir menschliches Leid nicht fremd. Und doch zeigte mir jener Abend einmal mehr, wie nah Hoffnung und Verderben beieinander lagen. Es war kein Fall, der mit einem Verbrechen begann. Er begann mit Angst. Mit dem Schicksal eines Menschen, der sich lange zuvor selbst verloren hatte, und mit einer Wahrheit, die verborgen bleiben wollte. An jenem Abend saß ich mit meiner Frau in unserem Wohnzimmer. Ein seltener Moment der Ruhe, den wir nach langen Tagen oft in stiller Eintracht verbrachten. Da hörte ich hastige Schritte im Flur. Das Dienstmädchen klopfte kurz. Doch noch ehe ich reagieren konnte, stand bereits eine Frau in der Tür. Es war Mrs. Kate Whitney, eine langjährige Freundin unserer Familie. Ihre dunkle Kleidung und der halbgezogene Schleier ließen keinen Zweifel an der Not, die sie hergeführt hatte.
Verzeihen Sie, Doktor, dass ich so hereinplatze, aber ich wusste nicht mehr, wohin.
Kate, Sie sind ja völlig außer sich. Setzen Sie sich doch bitte. Was ist geschehen?
Es geht um Isa. Er ist seit 2 Tagen verschwunden. Ich weiß nicht mehr weiter. Er geht wieder in diese Opiumhöhle unten am Fluss, in der Upper Swendham Lane. Man nennt sie die Bar of Gold. Früher fand er den Weg zurück. Doch jetzt ist er fort. Ich habe solche Angst, John. Ich kann dort nicht hinein. Ich wollte dich bitten, ihn zurückzuholen.
Ich kannte Isa Whitney gut. Einst ein Mann voller Witz und Geist, bis das Opium ihn langsam zerbrach. Für Kate musste es unerträglich gewesen sein, dies mitzuerleben. Tag für Tag, ohne etwas dagegen tun zu können. Ich konnte ihrer Verzweiflung nicht ausweichen. Und so rief mich jener Abend erneut in die dunklen Winkel Londons. Orte, die kein anständiger Mensch betritt. Außer aus Pflicht oder aus Mitgefühl. Ich erinnere mich, wie ich mich von meiner Frau verabschiedete, meinen Mantel nahm und das warme Licht unseres Wohnzimmers hinter mir ließ. Wenige Minuten später saß ich in einer Kutsche, die mich nach Osten brachte, fort von den vertrauten Straßen, hinein in jene Gegenden, in denen Elend, Rauch und Hoffnungslosigkeit dicht beieinander lagen. Die Kutsche setzte mich an der besagten Adresse ab. Es war einer jener Orte, die man tagsüber meidet und nachts besser ganz vergisst. Die Gasse lag versteckt hinter den hohen Lagerhäusern am Fluss. Eine abscheuliche Enge, in der Feuchtigkeit und Moder wie alte Bekannte wirkten. Schiefe Tavernen und armselige Läden drängten sich dicht aneinander. Aus offenen Türen quoll ein Gemisch aus abgestandenem Gin, kaltem Rauch und dem dumpfen Atem der Themse. In der Gasse führte eine schmale Treppe hinab. Die Stufen waren hohlgetreten. Darunter lag eine schwarze Öffnung in der Mauer, wie der Mund einer Höhle. Dies war die Bar of Gold. Als ich eintrat, schlug mir der schwere beißende Geruch des Opiums entgegen. Der Raum war lang und niedrig, die Luft stickig. Dichter, brauner Rauch hing unter der Decke. In der Dunkelheit glühten nur kleine rote Lichtkreise auf, heller, dann wieder schwächer, wann immer jemand an seiner Pfeife zog. Hölzerne Pritschen standen dicht an dicht, übereinander gestapelt wie in den unteren Decks eines Schiffes. Darauf ruhten Körper in grotesken Haltungen. Manche murmelten unverständliche Worte, andere husteten leise. Wieder andere starrten mich an mit glanzlosen Augen, als hätten sie mich erwartet.
Verzeihen Sie, ich suche einen Freund, Isa Whitney.
Mein Gott! Watson, was machen Sie hier?
Isa, wissen Sie überhaupt, wie spät es ist?
Spät? Wie spät?
Fast 11 Uhr. Und es ist Freitagabend, der 19. Juni.
Nein, das kann nicht sein. Es war doch Mittwoch.
Es ist Freitag, Isa. Ihre Frau wartet seit 2 Tagen auf Sie.
Er sah mich an, als sei ihm in diesem Augenblick bewusst geworden, was er angerichtet hatte. Scham und Erschöpfung lagen gleichermaßen in seinem Blick.
Bitte, Watson, bringen Sie mich nach Hause.
Ich trat an seine Seite, wollte ihn stützen, als eine leise, mir vertraute Stimme aus der Dunkelheit neben der Kohlenpfanne erklang.
Seien Sie so freundlich, Watson, und kümmern Sie sich um Ihren Freund. Ich erkläre Ihnen alles. Gleich.
Ich stellte keine Fragen und tat, wie er sagte. Vor der Bar wartete eine Droschke. Ich gab dem Kutscher die Adresse und wies ihn an, meinen Freund sicher nach Hause zu bringen. Isa ließ sich widerstandslos führen, noch halb gefangen in seinem Rausch. Erst als die Droschke im Nebel der Gasse verschwand, wandte ich mich wieder um. Da richtete sich der gebeugte alte Mann am Kohlenbecken langsam auf. Der Rauch teilte sich. Und aus dem flackernden Licht trat das vertraute Gesicht hervor.
Holmes, was in aller Welt tun Sie hier?
Nein, Watson, Opium ist nicht mein Laster. Gut, dass Sie Ihren Freund nach Hause bringen ließen. Jetzt kann ich Ihnen alles erklären.
Dann frage ich mich nur noch, warum Sie hier sind.
Eine Spur. Ich befinde mich mitten in einer Untersuchung. Und dieser Ort mit all seinem Elend und seinen Gestalten bietet mir eine Tarnung, die ich anderswo kaum fände. Hätte man mich erkannt, wäre meine Verweildauer allerdings sehr kurz gewesen.
Das klingt nach einem beträchtlichen Risiko.
Risiken sind unvermeidlich, wenn man die Wahrheit sucht. Doch kommen wir zum Wesentlichen. Ich suche Neville St. Clair, ein Mann, der seit Tagen verschwunden ist und den man vielleicht nie wieder lebend sehen wird.
Mit diesen Worten brach Holmes das Gespräch ab. Ein kurzes Zeichen genügte. Wenig später waren wir unterwegs. Die engen Straßen der Docklands blieben hinter uns, und allmählich wich das ärmere Viertel den ruhigeren Gegenden Londons. Holmes schwieg. Die Pfeife lag ungerührt in seiner Hand. Sein Blick ruhte auf den vorbeiziehenden Schatten. Erst nach einer Weile wandte er sich mir zu, seine Augen im matten Schein der Wagenlaterne aufmerksam und wach.
Watson, Sie hören zu, ohne vorschnell zu urteilen. Das schätze ich. Achten Sie auf die Details. Vielleicht entgeht mir eines.
Holmes, ich bin ganz Ohr.
Neville St. Clair. Vorbildlicher Bürger. Angesehenes Haus in Kent. 2 Kinder und eine besorgte Ehefrau. Und seit wenigen Tagen spurlos verschwunden. Alles, was wir bisher wissen, ist, sagen wir, nicht beruhigend.
Und was genau ist bislang geschehen?
Ich werde es Ihnen darlegen. Doch seien Sie gewarnt. Dies ist einer jener Fälle, die auf den ersten Blick schlicht erscheinen und sich doch jeder einfachen Wahrheit entziehen.
Während Holmes sprach, verblassten die letzten Lichter Londons hinter uns. Ich ahnte nicht, wohin uns diese Fahrt führen würde, nur, dass Holmes' Zurückhaltung selten ohne Grund war. Die Kutsche rollte weiter durch die Nacht. Das rhythmische Schlagen der Räder begleitete seinen Gedankenfluss. Er hatte die Arme verschränkt, den Blick auf die vorbeiziehenden Schatten gerichtet, als ordnete er seine Gedanken bereits.
Neville St. Clair zog im Mai 1884 nach Lee in Kent. Ein wohlhabender Mann, ohne klar umrissene Tätigkeit, doch mit verschiedenen Beteiligungen und ausreichenden Einkünften.
Ein Musterbürger also, zumindest auf den ersten Blick.
So stellte es sich dar. Im Jahr 1887 heiratete er die Tochter eines Brauers. 2 Kinder, ein ruhiges Heim, keine finanziellen Sorgen, alles deutete auf ein geordnetes, unauffälliges Leben hin.
Holmes' Stimme blieb ruhig, doch ich spürte, dass dieses Bild nicht lange Bestand haben würde.
Vor wenigen Tagen verschwand er. Er reiste nach London, angeblich aus geschäftlichen Gründen, seitdem kein Lebenszeichen. Seine Frau meldete ihn als vermisst und die Spur führte mich schließlich zur Upper Swandam Lane.
Es ist ein Rätsel, Watson. Was führt einen Mann seines Standes an einen Ort, den er gewöhnlich meidet? Seine Frau hat ihn dort wirklich gesehen?
So behauptet sie. Am Fenster der Bar of Gold. Als sie hineinlief, war er verschwunden. Die Männer dort bestritten jedoch, ihn je gesehen zu haben.
Holmes sagte dies ohne jede Regung. Und doch hörte ich die feine Unruhe, die sich nur selten unter seiner Gelassenheit zeigte. Die Kutsche verlangsamte sich. Die Straßen wurden ruhiger. Gepflegte Häuser traten an die Stelle der engen Gassen.
Wir beginnen im Haus seiner Frau. Dort werden wir Antworten finden.
Kurz darauf erreichten wir Lee in Kent, fort vom Gewirr der Stadt. Die Villa der St. Clairs lag still in der Nacht. Ein gepflegtes Haus, umgeben von dunklen Bäumen. Ein Ort, dessen Unversehrtheit trügerisch wirkte. Wir stiegen aus und der Kies knirschte unter unseren Schuhen. Noch ehe wir die Veranda erreicht hatten, öffnete sich die Tür, als hätte man unser Kommen längst erwartet.
Mr. Holmes, danke, dass Sie gekommen sind. Bitte finden Sie meinen Mann.
Mrs. St. Clair, wir werden alles tun, was in unserer Macht steht. Doch ich brauche absolute Klarheit. Berichten Sie mir bitte genau, was Sie gesehen haben.
Ich war in der Stadt, um Besorgungen zu machen. Als ich zufällig an der Upper Swandam Lane vorbeikam, sah ich ihn. Am Fenster der Bar of Gold. Er wirkte sehr aufgebracht, als würde er um Hilfe rufen. Ich rannte hinein, doch er war verschwunden. Niemand wollte ihn gesehen haben.
Und seine Kleidung? Man fand sie dort?
Sie nickte kaum merklich, als hätte sie mich erst jetzt bewusst wahrgenommen.
Ordentlich gefaltet. Als hätte er vorgehabt, zurückzukehren. Doch er kam nicht. Und er hat sich seitdem nicht gemeldet.
Holmes trat einen Schritt zurück. Er verschränkte die Hände hinter dem Rücken und begann, langsam durch den Raum zu gehen, den Blick auf jedes Detail gerichtet.
Holmes, was denken Sie?
Wir stehen vor zwei Möglichkeiten. Entweder endete sein Weg hier auf eine Weise, die niemand bemerkt hat, oder er verließ diesen Ort aus freien Stücken. Und wenn Letzteres zutrifft, stellt sich nur eine Frage. Warum?
Ein Mann seines Standes hätte keinen Grund, sich dort aufzuhalten.
Und doch war er dort. Seine Kleidung, das offene Fenster, die Spuren, alles spricht. Doch noch fügt sich nichts.
Holmes blieb stehen und wandte sich Mrs. St. Clair erneut zu.
Wir werden in die Bar of Gold zurückkehren. Dort liegt der Schlüssel zu diesem Fall. Watson, ich zähle auf Sie.
Gewiss.
Bitte, Mr. Holmes, bringen Sie ihn zurück.
Wir verließen das Haus in der kühlen Nacht. An Holmes' Schritt merkte ich sofort, etwas hatte sich verändert. Er hatte eine Spur aufgenommen. Eine Kutsche brachte uns erneut in die östlichen Docklands. Die Upper Swandam Lane lag verlassen da. Müde Laternen warfen blasse Lichtflecken auf verwitterte Holzfassaden. In diesem Viertel schien jede Mauer eine Geschichte zu kennen, und keine davon war eine gute.
Holmes, glauben Sie, dass Neville St. Clair noch lebt?
Solange wir keinen Leichnam gefunden haben, Watson, ist Hoffnung angebracht. Doch wir sollten darauf vorbereitet sein, dass uns die Wahrheit nicht gefallen wird.
Die Bar of Gold lag wie ein dunkler Riss zwischen den verfallenen Gebäuden. Aus der schwarzen Öffnung quoll Opiumrauch in dünnen Schleiern. Holmes zog seinen Mantel enger und deutete mir, ihm zu folgen.
Achten Sie auf jedes Detail, Watson. Auch auf jene, die nicht sofort ins Auge fallen.
Drinnen empfing uns derselbe Anblick wie zuvor. Die schmalen Pritschen, der schwere Rauch, die reglosen Gestalten. Doch Holmes bewegte sich nun mit der Ruhe eines Mannes, der sein Ziel kannte. Plötzlich blieb er stehen.
Hier, sehen Sie durch das Fenster, Watson. Von genau diesem Punkt aus hatte Mrs. St. Clair ihren Mann gesehen. Doch erst viel später begriff ich, dass ihr Blick nur einen Teil der Wahrheit erfasst hatte.
Wie meinen Sie das?
Wir haben es nicht nur mit einer Opiumhöhle zu tun. Dies ist ein Ort, an dem sich Dinge leicht verbergen lassen.
Die Kleider von Neville St. Clair, die Spuren am Fenster, alles wirkte bedacht gewählt. Jemand wollte ein bestimmtes Bild entstehen lassen. Er deutete auf den Boden. Im schummerigen Licht waren mehrere Abdrücke zu erkennen.
Sehen Sie, die Spur führt vom Fenster fort. Jemand ist hinausgeklettert, vorsichtig, Schritt für Schritt. Und dennoch behauptet jeder hier, niemanden gesehen zu haben.
Aber wer? Und aus welchem Grund?
Das ist die richtige Frage, Watson. Und ich glaube, die Antwort sitzt dort hinten.
Holmes' Blick ruhte auf einer einzelnen Gestalt, reglos im Schatten. Der Raum schien den Atem anzuhalten. Ich wusste, wir standen kurz vor einer Wendung. Die stickige Luft lag schwer über uns. Der süßliche Opiumduft, das gedämpfte Murmeln, das leise Knistern der Kohlenpfanne. Holmes' Aufmerksamkeit galt nun dem Betreiber des Ortes, einem hageren Lasker aus den Docklands mit misstrauischen Augen.
Mein guter Mann, es wäre klug, wenn Sie mir ein paar Fragen beantworten würden.
Ich weiß nichts und ich rede mit niemandem. Sie haben hier nichts verloren.
Er wird nicht reden, Holmes. Was haben Sie jetzt vor?
Geduld, Watson. Die Wahrheit ist oft wie ein Schatten. Man sieht sie erst, wenn man das Licht richtig setzt.
Holmes trat einen Schritt näher. Nicht drohend, aber unmissverständlich.
Neville St. Clair war hier. Das wissen wir beide. Wenn Sie mich anlügen, schaden Sie sich selbst. Überlegen Sie also gut.
Der Lasker wich seinem Blick aus. Seine Finger trommelten nervös auf dem Rand der Kohlenpfanne.
Ich kenne keinen Neville St. Clair. Wirklich nicht.
Interessant. Dann erklären Sie mir diese Spuren am Fenster. Sie erzählen von jemandem, der hinabstieg oder hinaufkletterte.
Der Raum wurde still. Einige der reglosen Gestalten hoben nun die Köpfe.
Sie wissen ebenso gut wie ich, dass ein Ort wie dieser nicht lange bestehen würde, wenn er ins Blickfeld der Behörden gerät. Es liegt also in Ihrem eigenen Interesse, ehrlich zu sein.
Gut, gut. Er war hier. Aber er ist gegangen. Was danach geschah, damit habe ich nichts zu tun.
Gegangen? Durch das Fenster, nehme ich an. Und seine Kleidung. Wer hat sie entfernt?
Ich weiß es nicht. Jemand hat sie genommen. Mehr weiß ich wirklich nicht.
Holmes' Augen verengten sich, doch er drängte nicht weiter. Es war, als hätte er bereits mehr erfahren, als der Mann ahnte. Schließlich wandte er sich mir zu.
Watson, wir haben, was wir brauchen. Lassen Sie uns gehen.
Draußen empfing uns die kühle Nacht. Holmes blieb einen Moment auf der Schwelle stehen, die Hände auf dem Rücken verschränkt, als ordne er seine Gedanken. Ich sagte schließlich leise,
Sie halten es also für möglich, dass St. Clair diesen Ort freiwillig verlassen hat?
Möglich, aber nicht auf die Weise, die man erwartet.
Sie haben einen Verdacht?
Ja, doch ohne Beweise bleibt er nichts weiter als ein Gedanke.
Und was ist dann der nächste Schritt?
Wir kehren nach Lee zurück. Dort liegt das fehlende Puzzlestück. Und sagen Sie Mrs. St. Clair nichts. Ungewissheit ist erträglicher als falsche Hoffnung.
Seine Worte ließen mich frösteln. Holmes hatte etwas erkannt, das meinem Blick entgangen war. Als wir die Bar verließen und die kalte Nachtluft uns empfing, spürte ich, dass sich der Fall gewendet hatte. Wenig später saßen wir erneut in einer Kutsche, die uns zurück nach Lee brachte. Holmes schwieg und starrte aus dem Fenster, tief in Gedanken versunken. Die Kutsche hielt vor der Villa der St. Clairs. Eine stille Dunkelheit lag über dem Haus, als trüge es selbst eine Last. Holmes stieg ohne ein Wort aus. Und ich wusste, er suchte hier nach etwas, das ihm in den Docklands verborgen geblieben war. Im Flur erwartete uns bereits Mrs. St. Clair.
Mr. Holmes, haben Sie etwas herausgefunden? Bitte, sagen Sie mir doch endlich, was mit meinem Mann geschehen ist.
Ich bitte Sie um Geduld, Mrs. St. Clair. Wir nähern uns der Wahrheit. Dürfte ich mir einige Räume Ihres Hauses ansehen? Insbesondere jene, die Ihr Mann regelmäßig nutzte.
Natürlich. Bitte kommen Sie mit mir. Hier entlang. Das ist das Arbeitszimmer meines Mannes.
Holmes bat sie höflich, uns einen Moment allein zu lassen. Kaum war die Tür geschlossen, begann er den Raum mit jener stillen Gründlichkeit zu mustern, die mir nur allzu vertraut war. Sein Blick blieb an einem kleinen Schreibtisch hängen. Er zog eine Schublade auf und hielt inne.
Was haben Sie da?
Eine Quittung für Leim, Farbe und Bartkleber.
Aber Holmes, das ergibt doch keinen Sinn.
Doch, mein lieber Watson, es ergibt sehr viel Sinn, mehr als uns lieb sein kann.
Er steckte den Zettel ein und ging weiter. Im Schlafzimmer öffnete er den Kleiderschrank. Zwischen makellosen Anzügen zog er ein Kleidungsstück hervor, das dort fehl am Platz wirkte. Eine abgetragene Arbeiterjacke, verschlissen und schlicht.
Warum sollte ein Mann wie er so etwas besitzen?
Weil er vielleicht mehr als ein Leben führte. Eines, das nicht zu dem Bild passt, das man von ihm hatte.
Holmes legte die Jacke sorgfältig zurück. In seinem Gesicht lag nun jene Zurückhaltung, die ich kannte. Ein Zeichen dafür, dass sich ein Bild zu formen begann, dessen Umrisse er selbst noch nicht aussprach. Ohne ein weiteres Wort verließen wir das Zimmer und kehrten in den Salon zurück, wo Mrs. St. Clair uns erwartete, die Hoffnung noch immer in ihrem Blick.
Mrs. St. Clair, Ich werde Ihnen bald eine Erklärung geben können. Doch zuvor gibt es einen letzten Beweis, den ich finden muss. Watson, kommen Sie.
Wir verließen das Haus in die kalte Nacht. Holmes bewegte sich schnell und entschlossen, als folge er einem Pfad, den nur er erkennen konnte. Noch einmal führte uns der Weg zurück in die Docklands, an jenen Ort, an dem Rauch, Elend und Lüge seit langem ineinander griffen. Die Bar lag still wie ein Grab. Der Rauch hing tief, die Schatten wirkten dichter als zuvor.
Bleiben Sie bei mir, Watson, und beobachten Sie genau.
Er ging zielstrebig auf eine der Pritschen zu. Dort lag ein zerlumpter Bettler, das Gesicht entstellt, der Blick benommen. Eine armselige Erscheinung, wie sie in diesen Gassen allzu häufig war. Holmes blieb vor ihm stehen. Dann erhob er die Stimme, klar und unmissverständlich.
Stehen Sie auf, Mr. St. Clair. Ihr Schauspiel ist vorbei.
Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen.
Mein Gott, Holmes, er lebt.
Holmes griff nach dem künstlichen Bart und riss ihn ab. Unter Schmutz und Verfärbungen trat das Gesicht hervor, das wir gesucht hatten.
Warum dieser Betrug?
Sie sind also Sherlock Holmes. Ich hätte es wissen müssen, dass ich irgendwann auffliege. Ich lebte von dieser Rolle. Ich verdiente hier unten in einer Woche mehr als ein ehrlicher Mann in einem Monat. Meine Familie wusste nichts davon. Sie durfte es nie wissen.
Aber all das, was Sie sich aufgebaut haben, Ihr Name, Ihre Stellung, Ihre Familie.
Alles beruhte auf diesem Doppelleben. Ich wusste, was es kosten konnte. Doch ich wollte aufhören. Wirklich. An jenem Tag, als meine Frau auftauchte, geriet ich in Panik. Ich ließ die Kleider zurück und floh.
Und das Blut am Fenster?
Ein Schnitt. Nichts weiter. Ich habe mich beim Hinabsteigen verletzt.
Ein Schnitt also? Und doch haben Sie Ihre Familie in Verzweiflung gestürzt. Beenden Sie dieses Spiel, Mr. St. Clair. Für immer.
Das werde ich. Bei Gott. Das werde ich.
Damit ließen wir diesen Ort hinter uns. Die Wahrheit war entlarvt. Und sie wog schwerer als jedes Verbrechen, das man hätte bestrafen können. Holmes blieb im Türrahmen stehen, den Blick fest und wach.
Watson, dieser Fall ist noch nicht zu Ende. Ein letztes Gespräch steht aus.
Er zog ein Blatt aus seiner Tasche, notierte wenige Worte und reichte es dem Kutscher, der draußen wartete.
Bringen Sie diese Nachricht sofort nach Lee. Mrs. St. Clair soll morgen früh in die Baker Street kommen. Ich werde ihr alles erklären. Fern von diesem Ort und fern von dem Mann, der sie so tief verletzt hat. Watson, wir kehren zurück in die Baker Street. Jetzt beginnt der schwierigste Teil dieses Falles, die Wahrheit in Worte zu fassen.
Der Morgen graute über London, als wir die Baker Street erreichten. Der Nebel hing noch schwer über den Dächern. Und selbst die vertrauten Geräusche der Stadt wirkten gedämpft, als hielte London den Atem an. Holmes bereitete den Salon sorgfältig vor, stellte zwei Stühle einander gegenüber und entzündete das Feuer im Kamin. Alles an diesem Raum wirkte ruhig, beinahe feierlich. Mrs. St. Clair trat ein, blass und erschöpft, die Hände fest ineinander verschränkt, als müsse sie all ihre Kraft zusammenhalten.
Mr. Holmes, Sie baten mich zu kommen. Sagen Sie mir endlich, was Sie herausgefunden haben.
Setzen Sie sich bitte, Mrs. St. Clair. Ihr Mann lebt und er wird zu Ihnen zurückkehren. Doch bevor er selbst spricht, müssen Sie die Wahrheit kennen. Sie ist ungewöhnlich, aber sie ist kein Verbrechen.
Holmes schilderte alles ohne Beschönigung und ohne Vorwurf. Das verborgene Doppelleben, die Verkleidung, das Geld und den Preis, den dieses Leben forderte. Mrs. St. Clair sagte lange nichts. Erst nach einer Weile füllten sich ihre Augen mit Tränen, nicht aus Furcht, sondern aus dem langsamen Verstehen dessen, was sie eben gehört hatte.
Es wird Zeit brauchen, Mr. Holmes. Doch er ist mein Mann und er lebt. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mir die Wahrheit nicht vorenthalten haben.
Für heute sollte das genügen. Geben Sie ihm Zeit, den ersten Schritt zu tun. Die Wahrheit wiegt schwer und er muss sie nun selbst tragen.
Sie verließ die Baker Street langsam, sichtlich erschöpft von dem, was sie gehört hatte. In solchen Momenten begreift man, dass Verstehen manchmal alles ist, was uns bleibt. Eine tiefe Stille senkte sich über den Raum. Ich hatte das Gefühl, dass dieser Fall Holmes mehr beschäftigte, als er zeigen wollte.
Logik erklärt das Handeln, Watson, aber Mitgefühl erklärt den Menschen. Nicht jeder Fall endet mit Handschellen und nicht jede Wahrheit bringt Frieden.
Erst rückblickend verstand ich, wie viel in diesen Worten lag, denn Holmes kannte beide Seiten dieser Geschichte. Die eine, die man der Welt zeigen konnte, und jene, die man besser im Schatten ließ. Er entschied sich nicht für das laute Aufdecken, sondern für eine stille Ordnung, in der zumindest nicht noch mehr zerbrach. Und die Gesellschaft behielt ihr makelloses Bild. Ich sehe ihn noch vor mir, am Kamin der Baker Street stehend, den Blick in die Glut gerichtet, während draußen die Nacht über London lag. Es lag keine Zufriedenheit in seinem Schweigen, nur die Erkenntnis, dass Gerechtigkeit nicht immer bedeutet, alles zu Ende zu bringen.
Also ich fand's erstmal spannend, wo Watson am Anfang reingerät. Diese Opiumläden waren ja keine exotischen Orte, sondern eher versteckte Rückzugsräume mitten in der Stadt. Also Orte, an denen sich zwielichtige Gestalten trafen, aber eben auch ganz normale, gut situierte Menschen. Man konnte dort einfach mal abtauchen.
Richtig. Und vor allem war Opium damals nichts Verbotenes. Das war gesellschaftlich akzeptiert. Es wurde aus dem Schlafmohn gewonnen und galt im viktorianischen England als Medizin. Frei zugänglich. In Apotheken. Als Tropfen oder als Sirup. Arthur Conan Doyle wusste also genau, worüber er schrieb. Er war Arzt und sah täglich, was Abhängigkeit mit Menschen macht. Denn Sucht funktioniert selten offen. Sie braucht Verstecke, Ausreden und irgendwann ein zweites Leben.
So wie bei Neville St. Clair. Er war ja kein Verbrecher im klassischen Sinn, sondern ein Mann zwischen zwei Welten, dem Bürgerlichen und einem Anonymen im Schatten der Stadt. Und genau da überrascht uns Sherlock Holmes mal wieder. Er kann den Fall schnell lösen, macht aber kein Drama draus. Denn er schaut nicht auf die Symptome, sondern auf die Ursachen.
Auf den Druck, den eigenen Stand zu halten, auf die Erwartung nach außen, ein makelloses Leben zu führen. Für die Familie und die Gesellschaft und auf die Angst. Alles zu verlieren, wenn diese Fassade bröckelt. Und er bringt den Fall nicht vor Gericht, sondern löst ihn menschlich. Das ist stark.
Und wir sind wieder bei etwas, über das wir hier schon ein paar Mal gesprochen haben, dem Strand Magazine. Das war eine populäre Monatszeitschrift mit spannenden Kurzgeschichten. Leicht zu lesen, man war schnell drin, aber trotzdem mit Tiefgang. Etwas, das auf Küchentischen lag und nebenbei gelesen wurde.
Und genau dieses Format hat Doyle genutzt, um ziemlich harte Themen unterzubringen. Wie Sucht, soziale Abgründe und die große Frage, wie viel Wahrheit eine Gesellschaft eigentlich vertragen kann. Und bevor wir noch das komplette Faktenfass aufmachen, machen wir für heute erstmal einen Punkt und sind nächste Woche wieder am Start. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gern eine Bewertung da. Das hilft uns wirklich sehr. Bis zur nächsten Folge von Crime Tales, Verbrechen im Nebel.